Ich möchte den Predigttext lesen, Epheser 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das Evangelium eures Heils und in ihm auch gläubig geworden seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld auf unser Erbteil ist, im Blick auf die zukünftige volle Erlösung des von ihm erworbenen Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Barmherziger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, wir können dich nur staunend preisen, loben, dir danken, dass wir heute Morgen hier stehen dürfen, dass du uns herausgerufen hast, dass wir dieses Vorrecht haben dürfen, zu deiner Familie zu gehören, und danken dir, dass du uns jetzt mit deinem Heiligen Geist auf den Weg führen willst, zu dir hin, dass diese persönliche Beziehung zu dir intensiver wird, dass sie ganz wird, total, und wir dafür die Zurüstung jetzt bekommen dürfen. Wir danken dir für Andreas Schäfer und bitten dich um deinen Segen für ihn und Vollmacht zur Verkündigung. Und danken dir, dass du jetzt da bist. Amen. Amen.
Betriebsausflug der Mitarbeiterschaft der Langensteinbacher Höhe. Geplant war das blühende Barock in Ludwigsburg. Aufgrund meteorologischer Umstände wurden wir aber ins Schloss hineingedrängt und durften uns mit der württembergischen Königsgeschichte beschäftigen, marschierten durch die unterschiedlichsten Räume. Einer der schönsten Räume für mich war das kleine Schlosstheater. Plötzlich tauchte das auf, traumhaft schön, mitten eingebaut, eine wunderschöne Kulisse. Habe ich immer noch vor Augen, dieses kleine Theater mit dieser ganz kleinen Bühne auf verschiedenen Etagen, da hinein konnte man aus den Zuschauerrängen gucken. Und dann waren so verschieden, wie das früher war, die alten Kulissen erkennbar, die man unterschiedlich vorschieben konnte. Das ist das Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich hier Epheser 1, 13 und 14 lese, dass der Apostel Paulus uns, die glaubende Gemeinde, faktisch auf der Bühne des Lebens sieht. Und dann marschieren wir unser Leben ab, müssen es bewältigen, bei den verschiedensten Kulissen, die da vor uns hergeschoben werden, die verschiedensten Rollen, die verschiedensten Anforderungen, die ebenso kommen. Und die schlichte Frage stellt sich bei diesem ganzen Stück unseres Lebens, was da gespielt werden muss, wird er durchkommen? Wird er, der Glaubende, durchkommen? Wird er auf diesem Bühnenstück seines Lebens sich tatsächlich als der Glaubende auch bewähren? Wir hatten das miteinander ja besprochen in kommenden, vergangenen Sonntagen. Wir hatten ja nachgeguckt, was Paulus so mitteilt der Gemeinde. Er ihr faktisch ins Stammbuch schreibt, die Erwählung Gottes und die Erlösung Gottes und den Plan Gottes und das Erbe Gottes. Nicht wahr? All diese großen Stücke Gottes, die unter dem Segen Gottes ihre Überschrift haben. Und jetzt bleibt uns faktisch noch als eine sechste große Überschrift auf diesem Eingangslied in den Epheserbrief übrig, vom Geist Gottes zu reden. Wenn Sie das einmal sich vor Augen führen, dann sieht der Apostel Paulus den Start auf diese Bühne des Glaubenslebens und er sieht das Ziel auf dieser Bühne des Glaubenslebens. Wenn er vom Start auf diese Bühne des Glaubenslebens spricht, dann sagt er, ihr habt das Wort der Wahrheit gehört, ihr habt das Evangelium von eurem Heil gehört, von eurer Rettung, ihr wurdet gläubig, das geschah alles in ihm und dabei seid ihr versiegelt worden mit Geist. Das ist der Anfang. So sind Sie und ich auf die Bühne des Glaubens gekommen. Wir haben das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von der Rettung. Wir wurden Glaubende und wurden versiegelt. Das ist der Start. Und jetzt stehen wir faktisch da auf dieser Bühne des Glaubens, bei diesen unterschiedlichen Kulissen und haben uns zu bewältigen, damit wir zu einem Ziel kommen. Und das Ziel, beschreibt der Apostel Paulus in unserem Text, dass wir dann das Unterpfand einlösen, den Heiligen Geist einlösen zu unserem Erbe. Das Stichwort vom Erbe hatten wir gestern. Und dann, dass die endgültige, schließliche Erlösung stattfindet. Wir sind schon, wissen wir, in Jesus Christus Erlöste. Wir werden aber erlöst werden, Epheser 4,30, am Tag der Erlösung, wenn der entscheidende Tag des Kommens des Herrn Jesus Christus oder des Holens seiner Gemeinde dann stattfindet und wir bei ihm sein dürfen. Und dann werden wir in Ganzheit sein Eigentum sein. Das war ja die große Grundaussage, dass wir Eigentum Gottes sein sollen. Das, was im Alten Testament nur galt für das Volk Gottes. 2. Mose 19, 6, ihr seid das Eigentumsvolk. Oder 5. Mose 7, Parallele. Am Tag des besonderen Auftretens Gottes sollt ihr mein Eigentum sein, am Ende vom Propheten Malachi. Das wird neutestamentlich geöffnet für die Gemeinde Jesu. Ihr seid das Eigentumsvolk, heißt dann im Titusbrief, heißt im 1. Petrusbrief. Und Apostel Paulus kann uns im 20. Kapitel der Apostelgeschichte sagen, er hat uns durch sein Blut zu seinem Eigentum erworben. Das wird sich dann am Ziel erfüllen. Das alles geschieht, indem wir den Geist der Verheißung haben. Nicht im Sinn des verheißenen Geistes, so auf Pfingsten hingedeutet, sondern Geist, der Verheißungen gibt und der Verheißungen erfüllt, der ist damit gemeint. So, wir haben also diese Bühne des Lebens, wir haben diese Kulissen hinter unserem Leben, jeder auf ganz unterschiedlicher Weise. Keiner von uns weiß, welche Kulisse morgen oder übermorgen sich da vorschieben wird, mit der wir uns zu bewältigen, auseinanderzusetzen haben. Aber wir wissen um den Start unseres Glaubens, wir wissen um das Ziel des Glaubens und jetzt geht es auf dem Weg dieses Glaubens um diesen Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und zwar im Bild eines Siegels. Der Geist ist ein Siegel. Bevor wir weitermachen, müssen wir kurz ein paar Irrläufer die Türen zumachen. Nicht wahr? Das ist ja auch wichtig, dass man die Türen zumacht. Wege, die man nicht begehen will. Also da gibt es in den religiösen Sondergemeinschaften und Sekten ja einen häufigen Missbrauch der Versiegelung. Wir kennen das zum Beispiel im Bereich der apostolischen Kirche. Wir kennen das im Bereich der Zeugen Jehovas. Also die Tür machen wir mal fröhlich zu. Dann machen wir aber auch andere Türen zu. Das sind aber die Tür auf der anderen Seite, wo diese Geistversiegelung gekoppelt wird mit der Taufe. Also wo man sagt, das hängt irgendwie mit der Taufe zusammen und dann auch noch vielleicht mit der Kindertaufe und dann kommt dann bis der Heilige Geist in die Kindertaufe rein und dann kommt so eine Kinderwiedergeburtslehre da rein. Das wird dann ein einziges Kuddelmuddel. Ich bin so froh, dass der Apostel Paulus so schlicht uns das sagt, wann wir versiegelt worden sind. Ihr wurdet versiegelt, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das Evangelium für eure Rettung, als ihr Glaubende wurdet. Da fand diese Versiegelung statt. Also, und jetzt machen wir eine dritte Tür auch noch zu, nämlich die Tür, wo es darum geht, als ob diese Versiegelung mit einer zweiten Segnung oder mit einer Geistestaufe etwas zu tun hätte. Auch diese Tür lassen wir schön zu und wissen, das Wort Paulus im Epheserbrief ist sehr klar, sehr eindeutig. Als ich zum Glauben kam, beim Hören des Wortes der Wahrheit, das Evangelium von der Rettung angenommen habe, bekam ich in mein Leben das Siegel des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist wurde ich überhaupt gläubig und als Dasein des Heiligen Geistes bekam ich ihn als Siegel. Das ist also der Aspekt, den wir heute Morgen uns in unserer Pfingstpredigt einmal genauer anschauen wollen. Man kann ja unendlich viel zum Thema des Heiligen Geistes sagen. Wir konzentrieren uns heute Morgen auf diese Aussage, der Heilige Geist als Siegel. Das Geistsiegel für den Weg, um vom Start durch die Bühne des Lebens zum Ziel zu kommen. Darum geht es. Das Wort vom Siegel hat natürlich in der Sprache des Neuen Testamentes und auch bei uns unterschiedliche Akzente. Und die muss man hören, sonst wird es einseitig. Der eine Akzent ist, so wie es auch in den meisten Bibeln uns wiedergegeben wird, ist, dass wir versiegelt wurden mit Heiligem Geist. Wenn ich sage, ich bin versiegelt, da liegt auch in der deutschen Sprache schon der Gedankengang dahinter, ein Schutz, etwas wird zugemacht, verschlossen, damit da nicht irgendjemand ran kann. Das ist der eine Aspekt. Es gibt aber in der deutschen Sprache und auch im griechischen Verständnis den nächsten Aspekt, dass ich sage, etwas wird besiegelt. Wenn etwas besiegelt wird, dann meint das nicht, es wird zugemacht und verschlossen, sondern es wird bestätigt, autorisiert, bevollmächtigt. Und es gibt im griechischen Denken noch einen dritten Aspekt, nämlich es gibt die Siegelinschrift. Es gibt eine Versiegelung, eine Besiegelung und eine Siegelinschrift. Und eine Siegelinschrift heißt, dass in ein Gebäude eine ganz besondere Widmung hineingeschrieben wird. Bibelkenner wissen, da gibt es eine wunderschöne Bibelstelle im 2. Timotheusbrief, wo es heißt, der Grund Gottes besteht und hat folgendes Siegel, folgende Siegelinschrift, folgende Widmung. Und diese drei Aspekte, die haben wir im Hinterkopf, wenn wir uns mal anschauen, warum der Apostel Paulus das uns durch den Heiligen Geist vermittelt, als das Bild für die Glaubensbeteiligung des Geistes auf unserem Weg. Der Geist Gottes ist in eurem Leben das Siegel. Das Siegel. Für Paulus ganz wichtig, ganz wichtig. In 2. Korinther 1, 22 kommt er noch einmal genau auf dieselbe Reihenfolge für die Glaubenden. Ihr habt die Salbung empfangen, ihr wurdet versiegelt, ihr habt das Unterpfand und damit kommt ihr zum Ziel. Paulus, was denkst du denn, wenn du sagst, ihr habt das Siegel, ihr habt den Heiligen Geist als ein Siegel? Und sie werden es nicht glauben, es sind wirklich 10 Punkte. Also, gehen wir einmal diese zehn Aspekte des Siegels an, die da bei uns hier anfangen zu leuchten. Die sind teilweise überschneidend, aber wollen sie einmal so miteinander formulieren. Das Geistsiegel ist zuallererst der Autoritätshinweis. Der Autoritätshinweis. Früher, ich habe mich erkundigt, so in der Kinderszene heute, das ist nicht mehr modern, aber früher haben wir mit Siegellack gespielt. Hat Spaß gemacht, ich war so rumzumanschen, da konnte was zumachen, so Siegel erfinden, die waren ganz nett, aber die haben ja gar keine Bedeutung gehabt, nicht wahr? Nicht nur, weil das Siegellack ist, ist was Besonderes, und entscheidend ist natürlich, wer da sein Siegel reindrückt in diesen Lack, das ist das Besondere. Und jetzt haben wir im Johannesevangelium Kapitel 3 schon eine eigenartige Formulierung, da heißt es, dass ich mit meiner Person als Glaubende die Wahrheit des Glaubens besiegle. Eine starke Formulierung. Also ich stehe mit meiner Person als Andreas Schäfer ein für die Wahrheit des Glaubens. Ich besiegle sie, ich bestätige sie. Und nun könnte man sagen, das ist ein schlichtes Siegel, nur weil Andreas Schäfer das bestätigt. Ja, aber er steht als eine Person dafür ein. Und wenn das schon für so eine Person gilt, wie viel mehr, wenn wir uns einmal die anderen Autoritäten in der Heiligen Schrift angucken, die hinter Siegeln stehen können, nicht nur ein einzelner Glaubender. Ich erinnere Sie zum Beispiel an das Darius-Siegel aus Daniel 6, draufgeklebt da vor die Löwengrube. Ich erinnere Sie an das Pilatus-Siegel vor das Grab von Jesus, draufgesetzt mit römischer Autorität. Ich erinnere Sie an das Engelsiegel in Offenbarung 20, der Teufel fürs ganze Millennium versiegelt in den unteren Örtern. Das war ein mächtiges Siegel. Ich erinnere Sie an das Siegel Gottes, wo es im Buch Hiob einmal heißt, er habe die astronomisch hochinteressant, er habe die Sterne versiegelt, dass man sie nicht mehr sehen kann. Das sind starke Siegel Gottes. Und diese Siegel, die hier erwähnt werden, machen deutlich, es kommt darauf an, welche Autorität dahinter steht, hinter diesem Siegel. Könige, Fürsten, große Mächtigkeiten, die stehen hinter Siegeln. Selbst unsere schlichten Demokratie, die wir es ja nicht mehr so haben, selbst wir haben noch Dienststellensiegel, nicht wahr? Und der Gerichtsvollzieher ist leider bei uns auch immer noch bekannt. Und wir haben notariell beglaubigte Urkunden bis heute. Und wir haben in Kirchen zum Beispiel Dienstsiegel. Und da kam mir es ganz dunkel, dass selbst in meiner Kirche es so eine Verordnung für Dienst- und Prägesiegel gibt. Und was ich schon elendlang nicht mehr getan habe, muss ich ja bekennen, habe ich also mein Diensthandbuch gezückt. Und tatsächlich, da gibt es einen Paragraph zum Dienstsiegel und Prägesiegel, die nach Anordnung der Kirche immer unter Verschluss zu halten sind. Damit da keiner Mist mitbaut, nicht wahr, mit diesem Siegel. Wir wissen um diese versiegelten Weltarchitekturpläne in Offenbarung 5, die letzte Autorität geschrieben hat und die nur einer öffnen kann, nämlich Jesus, das Lamm, dieser Löwe aus Juda. Verstehen Sie, was damit gemeint ist, mit dem Geistsiegel als Autoritätshinweis? Auf Ihrem und meinem schlichten Leben der Jesus-Nachfolge hat er seine Autorität, seinen Prägestempel reingesetzt. Das ist ein Hinweis für die unsichtbare Welt. Nennen wir erstmal die negative, die böse unsichtbare Welt. Die sieht in dem Augenblick, wo Sie ankommen, dieses Geistsiegel der Autorität, der letzten Autorität, der göttlichen Autorität. Etwas ganz Eigentümliches für uns als Jesus-Leute. Auf der einen Seite sind wir so schwache Kreaturen, so armselige Typen, marschieren da eben so unseren Weg lang mit allem, was wir so sind und haben, mit unserem Kleinmut, unserer Sünde, und versucht da Jesus nachzufolgen. Und je länger wir uns kennen, desto weniger stark machen wir aus uns selbst. Und gleichzeitig verspüren wir eine unglaubliche Hoheit unseres Lebens. Auf unserem Leben ein Geistsiegel draufliegt. Als da diese Söhne von diesem hohen Priester Skevas mal versucht haben, da mitzumischen in der christlichen Szene und gedacht haben, sie könnten mal auch im Namen Jesu so ein bisschen hantieren, haben sie einen sehr unangenehmen Kontakt mit den Geistern der unsichtbaren Welt bekommen. Und dieser Geist aus der unsichtbaren Welt, dieser dämonische Geist, sagt etwas ganz Komisches. Er sagt, wer seid denn hier? Jesus kenne ich, Paulus kenne ich wohl, aber euch? Ich sage es bei meiner Sprache, bei euch sehe ich kein Geistsiegel, keine Autorität des Gottes hinter euch. Und das ging ganz, ganz böse aus. Also für die unsichtbare Welt ist es ein Zeichen nach dem Motto, an dem verbrenne ich mir nicht die Finger. Hinter dieser schlichten, armseligen, nach äußeren Maßstäben so unwichtigen Persönlichkeit eines Christen in dieser Welt, der Apostel Paulus kann es zwar beschreiben als den letzten Dreck, steht durch das Geistsiegel die entscheidende Autorität, dass für die negative Welt klar ist, an dem werde ich mir nicht die Finger verbrennen. Da habe ich es immer mit Gott zu tun. Aber auch für die positive Welt, für die Gotteswelt. Auf diesen Kindern Gottes steckt sein Siegel. Und es ist für jeden in der Engelwelt klar, das sind VIPs, das sind Very Important Persons. Da muss ich mich drum kümmern. Wenn da einer auftaucht mit Geistsiegel und sei dann noch so komisch, aber er trägt das Geistsiegel, dann muss ich mich um ihn kümmern. Und es ist auch wichtig für mich, dass ich es wieder neu weiß, für mein eigenes Leben neu weiß, auch an diesem Morgen neu höre, dass mitten hinein meine ganze Schlichtheit, Schwachheit, Durchschnittlichkeit, Unterdurchschnittlichkeit dieses Siegel sagt, unter dieser Autorität lebst du dein Leben. Und ich werde diese Autorität, die für mein Leben gilt, annehmen und sie im Glauben den unterschiedlichsten Mächtigkeiten meines Lebens entgegenstemmen. Und es gibt so verschiedene Mächtigkeiten, die immer wieder meinen, sie könnten Besitz über mich kriegen. Die Mächtigkeit des Zweifels und der Ängste und des Versagens und der Sorgenwände. Und dann gilt dieses Autoritätssiegel. Paulus sagt, wenn diese Kulisse kommt, dann weiß ich, darin habe ich meine Mächtigkeit. An diesem Autoritätshinweis meiner Person. Ich stehe unter dem Siegel des Geistes Gottes. Das Siegel ist aber auch eine Wertangabe. Das ist das Zweite. Eine Wertangabe. Ich weiß nicht, wer bei Ihnen die Post holt. Manchmal machen das unsere Kinder, dann holen die die Post und dann legen sie diese bedeutungsvollen Schreiben, nicht wahr, das bei uns auf dem Tresen. Da ist also zwei Werbeprospekte, dann noch die Telekom-Rechnung und dann gibt es noch einen Supermarktprospekt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Ihre Telekom-Rechnung versiegelt bekommen haben. Also ich bekomme die immer ganz schlicht im Umschlag, nicht wahr? Und auch das Supermarktprospekt ist selten beglaubigt vom Notar. Es gibt das schon mal bei so Lotterien, dass sie so als Werbegag so ein Siegel da oben drauf kleben, nicht wahr? Aber das weiß ja jeder, das ist ein Witz. Das heißt, nur wirklich wichtige Schreiben mit wichtigem Inhalt, die werden besiegelt. Das ist ganz klar. Als damals, kurz vor der nationalen Katastrophe, 587 vor Christus, der Geist Gottes zum Propheten Jeremia sprach und sagte, da wird dein Verwandter bald kommen, der wird dir dieses Äggerle da in Anatot anbieten zum Kauf, nicht wahr? Weil sowieso alles ja Hopfen und Malz verloren war und man sah schon den Untergang. Kein Mensch hat eine Immobilie gekauft in der Zeit. Die meisten wurden ja abgeführt in die babylonische Gefangenschaft. Kauf du diesen Acker! Und da wurde es wunderbar beschrieben im Propheten Jeremia im 32. Kapitel, wie der Prophet Jeremia da so einen Kaufbrief unterschreibt und die offene Abschrift und das Versiegelte. Und man sieht förmlich die Qumran-Gefäße vor sich, wenn es heißt, und der tat es ein irdenes Gefäß, damit es lange behalten werden konnte. Das war ein Wertbrief. Dieser Kaufbrief, das war ein Wert. Und das ist es doch, was in unserem Leben deutlich werden muss, wenn der Apostel Paulus uns sagt, ihr habt das Siegel drauf, ihr habt das Siegel drauf. Dann sagt uns Gott in dieser Sprache des Siegels mit dem 1. Korintherbrief Kapitel 6, ihr seid teuer erkauft. Wenn ich meinen Geist in euch reindrücke, wenn ich euch besiegle, dann zeigt euch das, euch den Jesusleuten, dass ihr einen unglaublichen Wert in meinen Augen habt. Andere glauben das ja sowieso nicht, dass wir einen Wert haben. Aber viel schlimmer ist ja, dass wir selbst meistens nicht glauben können, dass wir einen Wert haben. Geschweige denn einen Gotteswert haben sollten. Aber deswegen kriegen wir es ja zugesagt an diesem Tag, dass tatsächlich, obwohl mein Leben und das Siegel Gottes überhaupt nicht zusammenpassen, er sagt, ich habe mein Siegel als Wertangabe in dein Leben hineingedrückt, darauf kannst du dich verlassen. Das ist es, was in diesem Text uns zum Ausdruck gebracht wird. Wir haben das Siegel unseres Gottes als Wertangabe unseres Lebens. Und dann sagt der Apostel Paulus, dieses Geistsiegel, das ist auch der Eigentumsbeleg. Das dritte ist ein Eigentumsbeleg. Also so ähnlich wie dieser Wert ist im Kaufbrief, muss ja auch irgendwo klar werden, wem das Ganze gehört. Und ein Siegel zeigt immer auch den Eigentümer an, dem das Ganze tatsächlich gehört. Jetzt kommen wir auf diese wunderbare Beschreibung aus dem 2. Timotheusbrief, wo es dann heißt, der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel Inschrift. Der Herr kennt die, die ihm gehören. Der Herr kennt die Seinen, heißt in allen oder Deutsch. Der Herr kennt die, die ihm gehören. So marschieren wir über die Bühne des Lebens. Im Wissen um das Eigentum und den Eigentumsbeleg. Wir wissen, wir sind Eigentum dieses Gottes geworden. Und deswegen kann der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 14 uns ja auch mitteilen. Ich bin des Herrn. Ich gehöre dem Herrn. Ich bin sein Eigentum. Niemand anderes hat Eigentumsrechte an mein Leben als allein dieser Herr, der mich durch das Blut des Sohnes Gottes, Jesus Christus, erkauft hat. Im Hohen Lied, diesem wunderbaren Text aus dem Alten Testament, der in der einen Ebene ja ein wunderbares Liebeslied ist, in der zweiten Ebene hineingehört in die Geschichte, die prophetische Geschichte des Volkes Israel, und der dritten Ebene hineingehört in die Gemeinde Jesu, heißt es einmal von dieser Braut, eben auch im neutestamentlichen Sinn dann von denen, die in Christus sind, sie sind eine versiegelte Quelle. Eine versiegelte Quelle, ein starkes Bild. Nur der rechtmäßige, legitime Besitzer darf dieses Siegel brechen. Niemand anders. Eigentumsbeleg. Und ich denke, wenn Sie jetzt diese ersten drei Siegelbedeutung einmal verspüren, dann merken Sie, was dem Apostel Paulus daran so wichtig ist, wenn er sagt, das hilft euch auf dem Weg, auf der Bühne des Lebens, wenn die unterschiedlichen Kulissen davor geschoben werden und es Bedrängnisse gibt und Mächtigkeiten auftreten, die euch restlos irritieren können, dass ihr wisst, meine Autorität steht hinter euch. Ganz klar, der Wert ist vorgegeben, mit dem Gott sein Wesen in uns hineingibt. Und ich sage euch, wessen Eigentum ihr seid. Alle Rechtsfragen bezüglich meines Lebens sind geklärt. Ich gehöre ihm. Im Zusammenhang mit dieser Baugeschichte, die wir jetzt da so vor uns haben, haben wir wieder ganz neu die Feinheiten der Grundbücher kennengelernt. Nicht wahr? Wenn da so alte Dinge drinsteht, die man noch nicht gelöscht hat, das ist eine schwierige Sache, das ist eine ganz diffizile Sache. Und wenn ich doch in meinen Grundbüchern, meinen geistlichen Grundbüchern noch alte Sachen drin habe, die noch nicht gelöscht sind, Eigentumsanrechte, Eigenschränkungen, dann sagt mir hier das Wort durch den Siegel des Geistes, die sind zu lösen. Keiner, absolut keiner hat ein Anrecht auf mein Leben, außer der Herr, der mich erkauft hat. Und es gibt es immer wieder, dass wir uns hineinbegeben haben, bis hinein in den okkulten Bereich hineinbegeben haben und plötzlich unserem geistlichen Grundbuch Dinge drinstehen, die uns lähmen, unserer geistlichen Freiheit, dann sind sie im Namen Gottes zu löschen, damit wir frei sind und wissen, allein sein Eigentum sind wir. Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die, die ihm gehören. Der Herr kennt die, die sein Eigentum sind. Das Geistsiegel ist aber zum vierten eine Glaubensbestätigung. Das Geistsiegel ist keine Glaubensgründung, es ist eine Glaubensbestätigung. Es gibt einen wunderbaren Satz im Römerbrief im 4. Kapitel. Da wird Abraham ja als der Zeuge des Glaubens beschrieben aus dem Alten Testament. Zwei Zeugen nimmt ja der Apostel Paulus auf. David einerseits, Abraham zum anderen. Und von Abraham heißt es, er war gerecht aus Glauben. Und als Bestätigung der Gerechtigkeit aus Glauben, die er hatte, bekam er als Siegel dieser Glaubensgerechtigkeit die Beschneidung. Als Siegel der Glaubensgerechtigkeit, die er hatte, wohlgemerkt, bekam er die Beschneidung. Nicht durch die Beschneidung bekam er Glaubensgerechtigkeit, sondern er war gerecht im Glauben. Er hat diese Gerechtigkeit gehabt, die wir neutestamentlich in Jesus Christus haben können. Und jetzt bekommt er als Bestätigung dieser Glaubensgerechtigkeit das äußere Zeichen der Beschneidung als Besiegelung. Das gilt, das ist richtig. Und so haben wir, die wir in Jesus Christus sind, die wir also gerecht geworden sind aus Glauben, die wir unser Heil in Jesus Christus haben, haben wir den Heiligen Geist in uns wohnend, das Siegel des Geistes, der uns immer wieder darin, dass er in uns wirksam ist, unseren Glauben bestätigt. Und das kennen Sie doch. die des Geistes sind, die werden von diesem Geist geführt, Römer 8. Das ist was ganz Eigenartiges, was wir erfahren, dass wir unter diesen Wirkungen des Geistes stehen. Und wir merken das, als Kinder Gottes merken wir das immer wieder, dieser Geist in seiner Sanftheit, wie er ja wirkt, aber in seiner unglaublichen Stetigkeit, mit der er wirkt, ist er immer wieder uns präsent. Er lässt uns nicht locker. Er zieht uns in eine Richtung hinein. Er erinnert uns, er formt uns, er führt uns an einen bestimmten Ort hin. Er will uns umprägen, er will, dass wir gehorchen. Immer wieder merken Sie in Ihrem Glauben, manchmal nervtötend, nicht wahr? Aber merken in Ihrem Glauben, da ist der Heilige Geist, der mich nicht lässt. Aber auch um anderen, dass er sie tröstet, sie wieder ermutigt, ihnen ein Wort ins Herz fallen lässt. Überall spüren sie immer wieder neu das Geistsiegel als Glaubensbestätigung. Nochmal, es ist keine Glaubensgründung, an der wir uns über den geistigen Puls messen könnten. Aber es ist eine wunderbare Glaubensbestätigung des Heiligen Geistes in uns wohnt, dass er sich erfahrbar macht, tatsächlich erfahrbar macht. Keiner von uns, der in Jesus Christus seinen Stand hat, muss ohne diese Glaubensbestätigung seinen Weg gehen. In vielfältiger Weise werden Sie auch in der kommenden Woche dieses Geistsiegel als Glaubensbestätigung erfahren. Und bevor Sie sich aufregen darüber, nicht wahr, weil der Heilige Geist wieder irgendwo hinzieht, seien Sie erst dankbar, dass er es Ihnen bestätigt, dass Sie ein Kind sind, dass Sie unter seinem Geist wohnen, dass er Sie irgendwo hinführen will. Und dann können Sie sich zum zweiten Anführungszeichen kurz aufregen, bevor Sie an den Weg gehen, den dieser Geist Sie auch dann tatsächlich führt. Das Geistsiegel bestätigt mir meinen Glauben. Das Geistsiegel ist zum fünften die Bevollmächtigung. Die Bevollmächtigung. In Johannes 6 hören wir ein sehr starkes Wort von Jesus. Da heißt es, auf dem Menschensohn ist das Siegel Gottes des Vaters. Auf dem Menschensohn ist das Siegel Gottes des Vaters. Er hat ihn bevollmächtigt. Er hat ihn autorisiert. Aus seiner Kraft heraus tut der Sohn das, was er den Vater tun sieht. Sie kennen diese interessante Passage. Der Sohn kann nichts anderes tun, als das, was er den Vater tun sieht. Aber das tut er. In direkter Übernahme des Willens des Vaters, der ihn autorisiert und der ihn bevollmächtigt hat. Das heißt, wenn Sie das Siegel des Geistes haben, stehen Sie unter dieser Bevollmächtigung und unter dieser Autorität, unter dieser Erlaubnis, im Namen dieses Gottes Ihren Weg zu gehen und zu handeln. Das ist wichtig, in zweierlei Hinsicht wichtig. Das ist wichtig in der einen Hinsicht, dass wir uns überlegen, in wessen Namen gehen wir denn normalerweise unsere Wege. Dass Gott uns korrigiert, uns an die große Pfingstaussage aus dem Propheten Zacharja erinnert. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Also zurück, Gemeinde Jesu, wo wir aus eigener Kraft heraus diese Wege gehen. Korrektur. Aber auch Ermutigung auf der anderen Seite. Jetzt geht auch diese Wege mit diesem Geist. Es gibt ja bei uns auch diese andere Gefahr, dass wir so dermaßen entmutigt sind, so dermaßen in uns gefangen sind, dass wir diese Bevollmächtigung des Geistes Gottes als sein Siegel auf unserem Leben ganz neu wieder zugesprochen brauchen und wissen, unter dieser Autorität gehe ich meinen Weg. In all meiner Schwachheit, in allen Einschränkungen, aber mit dieser Bevollmächtigung. Auf dem Menschensohn ist das Siegel Gottes des Vaters. Und auf denen, die an Jesus Christus glauben, ist das Siegel des Geistes Gottes, in dieser Bevollmächtigung geht. Das ist ein ganz anderer Stand, mit dem wir da unterwegs sind. Eine ganz andere Stellung, mit der wir unterwegs sind. Wie oft sind Sie und ich in Situationen, wo Sie menschlich restlos überfordert sind? Wo Sie, was sollen Sie denn machen? Sie haben keinen Rat, Sie haben keine Kraft, Sie haben keine Ideen. Sie sind überfordert, in welcher Weise auch immer. Und dann erinnert Apostel Paulus Sie, wenn Sie auf der Bühne des Lebens stehen und diese Kulisse vorgezogen wird. Ihr habt eine Bevollmächtigung. Und in dieser Bevollmächtigung geht euren Weg. Auf euch ruht der Geist als Siegel. Geht euren Weg. Und mit diesem Siegel gehen wir in seelsorgerliche Gespräche. Mit diesem Siegel gehen wir in Sitzungen hinein. Mit diesem Siegel wagen wir Durststrecken durchzustehen. Mit diesem Siegel geben wir Antwort und geben Verantwortung, wie es im ersten Petrusbrief heißt, von der Botschaft, die auf uns gelegt worden ist. Nicht aus der eigenen Kraft heraus, sondern wegen dieser Bevollmächtigung, die auf uns ruht. In die ganze Kraftlosigkeit einer normalen irdischen Existenz eines Jesus-Jüngers sagt uns hier dieses Wort, Ihr seid in diesem Geist bevollmächtigte Leute. Gott hat uns nicht gegeben, hat Apostel Paulus dem Timotheus ins Stammbuch des Geistes geschrieben. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist dieses Geistsiegel, das auf diesen Mann ruht, mit dem er dann seinen Weg gehen konnte. Nicht als überschwirrender Held, aber gebunden und bevollmächtigt seinen Weg gehend. Das Geistsiegel ist aber auch die Schutzzusage, das ist das Sechste. Die Schutzzusage. Und da kommt nun eine ganze Reihe von Passagen, die Bibelkenner sehr gut kennen. Wir wissen von diesen Versiegelten im Propheten Hesekiel im 9. Kapitel, da eine bestimmte Gruppe des Volkes Israel versiegelt, prophetisch dann nochmal ausgebildet im Neuen Testament, in der Offenbarung, im 7. Kapitel von diesen berühmten 144.000 Versiegelten. Ich denke, das ist Ihnen bekannt, diese Passage, auch in Offenbarung 9. Das heißt, da werden Personen versiegelt, in Schutz genommen. Oder wir haben es natürlich auch, dass Schriften versiegelt werden, in Schutz genommen werden. Sie kennen diese starke Passage im Propheten Daniel, wo Gott dem Daniel sagt, versiegle diese Schriften, nimm sie in Schutz, sichere sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann werden sie diese Schriften lesen, dann wird ihnen darüber das prophetische Wort hell werden. Ähnlich auch im Propheten Hiob oder auch in Jeremia gibt es solche Passagen oder auch das prophetische Wort der Donnerengel in Offenbarung 10 wird erst einmal versiegelt, in Schutz genommen, dass niemand es entsprechend mitbekommt. Versiegelt, das heißt verschlossen, das ist Tabu, da kommt niemand dran. Der Ausleger hier im Süden, der bekannt ist, Dr. Fritz Grünzweig, hat sogar sich getraut, einmal zu sprechen, dass dieses Geistsiegel wie eine Schutzimpfung wirkt. Ja, das Bild ist klar, das Bild sagt, da ist was gelaufen, da kommt niemand mehr ran. Das ist Geschichte, geschützt. Wie gut das zu wissen. Es gibt ja in unserer christlichen Szene so zwei Extreme. Das eine Extrem, das sind die Leichtsinnigen. Ja, die spielen mit ihrem geistlichen Leben, wo man denkt, Leute, passt auf, wo das hingeht. Und die andere Kategorie, das ist die Passage der Ängstlichen. Das sind die kaum sich einen Schritt im Namen Gottes trauen zu tun, weil immer irgendwas irgendwie gefährlich sein könnte. Das hat ja eine Berechtigung. Ängstlich zu sein, hat ja heute eine Berechtigung. Einmal kann ich natürlich ängstlich sein, weil ich mich selber kenne. Weil ich inzwischen weiß, was für ein Typ ich bin. Und wenn ich weiß, was allein ich jetzt schon weiß und ich ahne, was vielleicht noch wissen werde über mich, das macht mich nicht gerade froher. Ja, also der Grad der Ängstlichkeit über das, was in mir selber drinsteckt, nimmt ja zu. Das ist ein, warum ängstlich werden kann. Ängstlich kann ich aber auch werden, weil ich um das Gefahrenpotenzial in dieser Welt weiß. Ich weiß, was da alles abläuft und wie die Versuchungssysteme funktionieren. Und dann weiß ich ja auch noch um das prophetische Wort und das, was die Zukunft bringt. Und das alles schafft manches Mal einen Glaubensmenschen mit einem hohen Ängstlichkeitsfaktor. Und selbst, das kennen wir doch alle, selbst wenn wir meinen, die meisten von uns haben schon fast geschafft, nicht wahr? Da ist die Ziellinie schon im Visier, den Rest schaffen wir auch noch. Dann haben wir ja Verantwortung für die Generation, die nach uns kommt. Und dann fängt die Ängstlichkeit wieder von vorne an, nicht wahr? Dann fangen wir an, Angst zu kriegen für Kinder und für Enkel und für Urenkel und wie die heute alle leben und ihren Weg mit Jesus gehen müssen. Und dann kommt ganz, ganz große Ängstlichkeit auf. Gilt das mit dieser Kinderentscheidung? Trägt dieser Jungschar-Glaube? Hält diese Teenie-Bewegung? Kriegen die in den jungen Erwachsenenwellen tatsächlich diesen Grund unter die Füße? Hält das alles? Hält das alles? Spüren Sie, wie wichtig das ist, dass der Heilige Geist uns das zusagt an diesem Morgen. Das Geistsiegel, das auf euch ruht, ist die Schutzzusage. Die Schutzzusage. Ich habe Zutrauen auf das Geistsiegel. Nicht Zutrauen auf den Glaubensmenschen. Zutrauen auf das Geistsiegel. Auf das Geistsiegel, das für mich und auch für die nächste Generation von Glaubenden da der Schutz besteht, dass er sein Siegel drauf gedrückt hat. Das macht einen zuversichtlich, dieser Schutz. Und dann ist das Geistsiegel zum siebten der Verlässlichkeitsgrad. Das ist ein Garant. Ich würde Sie erinnern an diese wunderschöne Stelle aus dem Buch Esther. Dort heißt in Esther 8, Vers 8, da ist diese ganze Sache da vorbei mit diesem, mit dieser Geschichte im Buch Esther. Und dann musste Ahasverus ja noch das Edikt herausgeben zugunsten der Juden. Das macht er auch und sagt dann am Schluss seiner schönen Rede, siegelt's mit des Königs Ring. Siegelt's mit des Königs Ring. Das heißt, er gibt diese richtig gute, starke Bestätigung. Dieses Edikt hat den Verlässlichkeitsgrad des Königs. Denn ein Schreiben, das in des Königs Namen geschrieben und mit des Königs Namen gesiegelt war, durfte niemand widerrufen. Das war der Verlässlichkeitsgrad. Und was ist der Typ da aus dem Alten Testament? Gegen den Verlässlichkeitsgrad meines Gottes, der auf mein Leben sein Siegel gesetzt hat. Das ist es doch. Deswegen kann der Apostel Paulus in Römer 15 zum Beispiel sagen, er überbringt die Frucht, die die Gemeinde gesammelt hat, für die Juden, Christen in Jerusalem und lässt sich dort versiegeln. Ganz eigenartig. Er knüpft an den Tempelmodus, dass man die Opfergaben abgegeben hat und dafür eine Bestätigung, ein Bestätigungssiegel bekam, abgegeben. Und dann konnte er wieder seinen Weg gehen und konnte sagen, ich habe meinen Job erfüllt, alles erledigt. Solch ein Siegel ist auf unserem Leben drauf, dass Gott sagt, erst wenn ich mein Bestätigungssiegel kriege, ich habe euch abgegeben im Himmel, dann ist meine Aufgabe erledigt. Dann erst hat der Geist, das Geistsiegel, seine ganz besondere Ziellinie erreicht. Der Siegelgeber gibt mit seiner Person den Verlässlichkeitsgrad vor. Ich gucke immer drauf, wer ist der Siegelgeber? Der Geist. Da kann ich mich drauf verlassen. Da kann ich mich drauf verlassen. Wenn auf meinem Leben dieses Siegel ruht, dann komme selbst ich noch an. Verzeih mir, Herr Jesus Christus, meinen Kleinmut. Verzeih ihn mir. Kennen Sie noch die Liedstrophe von Stark ist meines Jesu Hand? Seine Hand entreißt mich nichts. Sollte ich ihn mit Kleinmut schmähen? Mein Erbarmer selbst verspricht's, das ist der Siegelgeber. Mein Erbarmer selbst verspricht's. Sollte ich ihm sein Wort verdrehen? Nein, nein, er lässt mich ewig nicht. Das ist meine Zuversicht. Das ist es doch. Was für ein Verlässlichkeitsgrad kommt mit diesem Siegelgeber in das Leben der Jesusleute hinein. Aber das Geistsiegel ist auch, das ist das Achte, die Respektsvorgabe. Eine Respektsvorgabe? Ja, ich erinnere Sie an dieses wunderbare Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Das heißt, ich bekomme eine gute, geistgewirkte Erinnerung. Der Geist, das Geistsiegel ruht doch auf meinem Leben. Und das fordert von meinem Leben Respekt ab gegenüber dem Geist, der in mir wohnt. Noch einmal, 2. Timotheusbrief. Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Teil A, der Herr kennt die Sein. Teil B, es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das ist eine Siegelinschrift, die steht über ihrem Leben. Es steht über dem Leben eines jeden, der an Jesus Christus glaubt, dass der Respekt, den ich jetzt dem zolle, der in mir Wohnung genommen hat, dem Vater, dem Sohn, in diesem Geist. Ich kann nicht mehr einfach so leben, als ob es ihn nicht gäbe. Und Sie kennen alle diese Wirkung, wo der Geist mit seinem Siegel als Respektsvorgabe in meinem Leben funktioniert. Da hält er mir das Geistsiegel vor und sagt, Andreas, das kannst du doch jetzt nicht machen. Retour. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht tun. Auf dir ruht doch der Geist. Und so durchzieht unser Leben eine gute Heiligkeit, eine gute Furcht, ein Respekt vor Gott in unserem Leben. Dass wir nicht so lasch und Larifari meinen, was wir uns alles leisten können, sondern gerade weil wir Geliebte, weil wir Wertgeachtete, weil wir unter dem Schutz Gottes stehen, auch wissen, dass er einen ganz großen Respekt gegenüber diesem Gott, der in uns wohnt. Und das Geistsiegel ist das Ewigkeitsvisum. Das Ewigkeitsvisum, das meint, dass der Apostel Paulus in 1. Korinther 9 sagen kann, das Siegel meines Apostolats, das seid ihr in dem Herrn. Da kommt also Apostel Paulus in der Ewigkeit an, im Bild gesprochen, ja, und dann fragt der Herr nach seinem Siegel, nach seinem Ausweis für sein Apostolat. Und dann nennt er als Siegel, als Ausweis und Apostolat zum Beispiel die Gemeinde in Korinth. Da kannst du sehen, Herr, was für ein Apostel ich war. Guck dir die Korinther an. Ein Apostolat mit Ausweis. Ich brauche ein Ewigkeitsvisum. Ein Ewigkeitsvisum, dass ich ankomme und sage, Herr, dein Geist ruht auf mir. Das ist doch das Visum, mit dem ich bei dir reinkomme. Vor kurzem hat mein Sohn eine schlechte Erfahrung gemacht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da hat er noch versucht, deutlich zu machen, dass für ihn der Kindertarif noch gilt. Und die haben das nicht geglaubt. Und weil er kein Visum anführte, weil er keinen Ausweis dabei hatte, konnte er das auch nicht belegen. Und dann musste er tatsächlich den vollen Preis zahlen. Es half nicht. Seitdem haben wir eine Gutschrift, Anführungszeichen, bei den Stadtwerken. Irgendwann holen wir die mal zurück. Aber bis dahin haben wir also für ihn jetzt den Erwachsenenpreis gezahlt, obwohl er eigentlich noch den Kindertarif gezahlt hätte. Aber er konnte es nicht belegen. Und so brauche ich diesen Geist als das Ewigkeitsvisum. Es ist das Geistsiegel, was auf meinem Leben ruht, wo ich weiß, damit komme ich hinein in die Welt meines Gottes. Fleisch und Blut, nicht wahr? Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. Nikodemus, so kommst du da nicht rein, Johannes 3. Aber wer aus dem Geist von oben geboren, neu gezeugt ist, der kommt da rein. Das ist das Ewigkeitsvisum, das mein Leben trägt. Und das Zehnte, das Geistsiegel, ist die Anwartschaft. Das Geistsiegel ist die Anwartschaft. Das ist genau das, was ja auch in diesem Text in Epheser 1 steht, dass der Heilige Geist uns gegeben wird als Unterpfand, als Angeld, als Anwartschaft. Da wird die letzte Kulisse weggezogen, ihres und meines Lebens, und sie kommen also an. Er nimmt sie als sein Eigentum vollgültig zu sich, in sein Leben hinein. Der Geist in ihn ruft, aber lieber Vater, und dann beginnt er mit den Erfüllungen der Verheißung, weil auf ihnen die Anwartschaft ruht des Heiligen Geistes. Ein Angeld ruht, das wird jetzt ausgezahlt. Anwartschaften, das wissen Sie aus dem Bereich der Pensionsansprüche und sonstiger Dinge, Anwartschaften, die interessieren einen meistens erst dann in dem Augenblick, wenn es wirklich greift. Aber dann sind sie ganz entscheidend wichtig. Deswegen muss ich wissen, unter welcher Anwartschaft ich heute lebe. Unter Anwartschaft des Geistes, der auf meinem Leben ruht. Nochmal zurück zum Ludwigsburger Schloss, dieser kleinen Bühne. Also, der Start war klar. Das Wort der Wahrheit gehört, Evangelium der Rettung, zum Glauben gekommen in Jesus. Das Ziel war auch klar. Tag der Erlösung, ganzes Eigentum zum Lob seiner Herrlichkeit. Wie komme ich dahin? Ihr habt den Geist als Siegel. Kommen die an? Kommen die an? Ja, der kommt an. Der kommt an. Der kommt an, weil er diesen Geist als Autoritätshinweis, als Wertangabe, als Eigentumsbeleg, als Glaubensbestätigung, als Bevollmächtigung und Schutzzusage, als Verlässlichkeitsgrad und Respektsvorgabe, als Ewigkeitsvisum und Anwartschaft hat. Der kommt hin. Der schafft das. Und so werden wir bei allen Kulissen, die unser Leben schon gehabt hat und die es noch haben wird, dahin kommen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Deswegen kann ein Mann wie der Apostel Paulus auch nicht im Hinblick auf uns, sondern im Hinblick auf das Geistsiegel sagen, ich bin darin der guten Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen. Bis auf den Tag Christi Jesu. Und so gehen wir mutig in diesem Bühnenstück unseres Lebens, egal welche Kulisse, unseren Weg bis zum Tag der Erlösung. Soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, wenn wir uns beurteilen, dann kommt da was ganz Eigenartiges bei raus. Diese eigenartige Mischung aus Angst und Sorge, aus Versuch, dir nachzufolgen, aus Schlampigkeit, aus Nachlässigkeit, aus Oberflächlichkeit. Ich weiß nicht, was da alles zusammenkommt, wenn wir uns beschreiben würden vor dir. Wir sind schon eine eigenartige Mischung. Und deswegen danken wir dir an diesem Tag ganz besonders, dass du unseren Blick so stark wegziehst von uns selbst und auf das uns schauen lässt, was du in uns getan hast. Dass du nicht nur durch den Heiligen Geist uns neu geboren hast, sodass du mit diesem Geist uns ihn als Siegel ins Leben hineingedrückt hast. Zur Besiegelung, zur Versiegelung und klar die Bedeutung und den Sinn hineinzuschreiben. Und wir danken dir, dass in dieser Weise der Geist auf uns ruht. Unsere Bitte ist, dass du in den kommenden Tagen, wenn wir wieder im Bühnenstück unseres Lebens, mit welcher Kulisse auch immer zurechtkommen müssen, dass du uns an dieses Geistsiegel erinnerst. Mit seiner Autorität, seinem Schutz, seinem Wert, seinem Respektsanspruch, seinem Visumcharakter, der Anwartschaft, was auch immer es sei. Lass uns erinnert werden, geistlich erinnert werden, an dieses Siegel, das auf uns ruht. Dass wir mutig, konsequent, treu, dich ehrend unseren Weg gehen können bis zum Tag der Erlösung. Herr, führ uns zu dir. Amen.